Jetzt kommt deine Gesundheit. Der Gesundheitspodcast aus dem Klinikum Esslingen.
Hallo zusammen, ich darf Sie alle ganz herzlich zu unserem neuen Podcast Deine Gesundheit am Klinikum Esslingen begrüßen. Wir haben heute einen ganz tollen Gast hier, nämlich unseren leitenden Onkologen am Klinikum Esslingen, nämlich den Dr. Sven Wessendorf. Hallo, lieber Sven.
Hallo Anja, hallo zusammen.
Ja, mein Name ist Anja Dietze, ich bin Unternehmenssprecherin hier am Klinikum und freue mich auf unseren heutigen Podcast. Der hat nämlich das Thema Krebs, Tumorerkrankungen, Diagnose Krebs zum Thema. Du bist schon lange hier am Klinikum Essling tätig, auch schon lange in der Onkologie tätig. Wieso wird man denn Onkologe? Wieso will man sich denn mit Krebs beschäftigen?
Ja, die Frage bekomme ich doch immer wieder gestellt, natürlich von Patienten manchmal auch von jungen Ärzten, von Angehenden. Die Medizin ist zum Glück sehr vielfältig und es gibt sehr unterschiedliche Bereiche, in denen man sich betätigen kann. Die Onkologie ist ein Feld, wo man eine lange Patientenbindung hat, wo man sehr, sehr viele Dinge, sage ich mal, am Puls der Zeit und am Puls der Wissenschaft beeinflussen und mitgestalten kann. Sie beinhaltet sehr, sehr viel Psychologie und eine sehr, sehr ganzheitliche Medizin. Und deswegen ist es für meine Persönlichkeit die richtige Medizin. Und das, was ich gerne mache.
Wunderbar. Weil ich denke mal, bei den allermeisten Menschen, die wahrscheinlich auch dir begegnen, von den Patientinnen und Patienten meine ich jetzt, ist das Thema Krebs erstmal ein Schock oder ja nicht ein positives Thema, nicht positiv behaftet. Wie erlebst du das, wenn du mit Menschen zu tun hast und denen diese Diagnose mitteilen musst?
Ja, also die Reaktion auf, das kann man schon natürlich mal ganz einfach so sagen, ich glaube, das auf eigene Art ist es immer ein Schock, das ist absolut richtig. Im Detail sind die Reaktionen, sage ich mal, auf so eine Diagnose einer Krebserkrankung so unterschiedlich wie die Menschen selber. Es gibt Leute, die da, sage ich mal, sehr, sehr verzweifelt drauf reagieren können. Das kann man verstehen. Es gibt andere, die reagieren mehr mit Ängsten darauf. Und es gibt welche, die reagieren auch mal ganz gefasst. Und ich bin bis zum heutigen Tag immer wieder überrascht, wie unterschiedlich die Reaktionen der Menschen sind, wenn man so eine Diagnose ausspricht. Und so unterschiedlich muss man auch auf die Leute dann zugehen und sie da abholen, wo sie dann mitgenommen werden müssen und wo sie unterstützt werden wollen.
Was ist denn so die größte Herausforderung, wenn man die Diagnose stellt und mit den Menschen arbeitet? Geht es da erstmal um ganz viel Fachliches oder ist da die emotionale Unterstützung wichtiger?
Wie immer, kommt drauf an, was für eine Person, mit was für einer Person was zu tun hat. Es gibt wirklich das ganze Spektrum. Es gibt die Menschen, die tatsächlich das Ganze eher, sage ich mal, über eine, sage ich mal, technische Seite betrachten und sage ich mal, das sind viel jüngere Patienten, die natürlich sehr genau nach Algorithmen wissen wollen, was ist da jetzt wissenschaftlich die Therapie, die am meisten am Puls der Zeit ist. Genauso ist es aber auch eben so, dass man, sag mal, dass es Patienten gibt, die das gar nicht unbedingt so genau wissen wollen und die eher wissen wollen, was ist mein Weg. Und man muss das im Einzelfall immer sehr, sehr genau rausfinden, wie viel Informationsbedürfnis hat die Person. Manche Leute tut man auch mit Detailinformationen überrollen. Und die größte Herausforderung ist eigentlich, möglichst schnell rauszufinden, wen habe ich da vor mir als Patienten? Wie möchte dieser Mensch angefasst werden? Wo möchte er vielleicht auch lieber nicht angefasst werden, sage ich mal? Welche Informationen möchte er vielleicht gar nicht unbedingt haben? Und dass man die Leute dann Stückchen für Stückchen mitnimmt, und ihnen immer, sage ich mal, zu den gegebenen Zeitpunkten die Informationen liefert, die angemessen sind und mit denen, die sie dann auch verarbeiten können und die sie dann auch weiterbringen in ihrem Verarbeitungsprozess.
Das hört sich ja nach einem ganz empathischen und sehr individuellen Vorgehen an.
Das ist es. Bei uns ist nichts nach Schema F, sage ich jetzt. Das ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich, wie man auf die Leute zugehen kann, was sie, wie gesagt, an Informationsbedürfnis haben. Und es ist tatsächlich so, wir brauchen ein gutes Vertrauensverhältnis, weil ich die Leute eben nicht nur einmal sehe, In manchen Fachbereichen ist das so, man macht einen Eingriff und selbst wenn einem dann der Operateur oder wer auch immer nicht so gelegen hat, dann ist das egal, Hauptsache der Eingriff stimmt. Bei uns ist das eben anders. Ich sehe die Leute über 2, 3, 4, 5, 6, 7 Jahre, je nachdem, wie die Erkrankung läuft. Es muss ein gutes Vertrauensverhältnis gegenseitig da sein. Ich glaube, es muss ein Verhältnis auf Augenhöhe da sein. Und das kriegt man einfach nur hin, wenn man tatsächlich einigermaßen Empathie mit reinbringt und auf der anderen Seite aber auch ein Stück weit, sage ich jetzt mal, Fels in der Brandung ist. Man darf sich auch nicht zu sehr von den Emotionen des Patienten dann mitnehmen lassen. Und man muss sozusagen die Richtlinie, die, sage ich mal eben, die den roten Faden durch die Erkrankung liefern und den sollte man dann auch halten. Aber es geht eben nicht nur mit reinem Fachwissen und technischem Wissen und es geht auch nicht nur mit Emotionen. Hm. Man muss einen guten Mittelweg jedes Mal neu austarieren.
Wird man oft mit Google-Wissen konfrontiert?
Eigentlich fast immer, sage ich jetzt mal. Es kommt natürlich sehr aufs Alter der Patienten an. Aber ich sage mal, Google ist mit Sicherheit das meistverwendete Recherchemittel heutzutage im Laienbereich. Und das hat sein Gutes, das hat aber auch seine problematischen Seiten. Man kann natürlich über Google an hervorragende Informationen rankommen. Man kann aber über Google auch an problematische Informationen rankommen. Und wir betrachten uns da, sage ich mal, als den Filter, der die Informationen, mit denen die Patienten dann oft ankommen, einfach sortiert in sinnvolle, seriöse Informationen, in weniger seriöse Informationen und Informationen, die man gar nicht in Anspruch nehmen sollte. Es ist fast immer so, dass ein gewisses Maß an Recherche betrieben wird. Das ist auch gut so. Bis zu einem gewissen Grad muss man es tun, muss man die unterschiedlichen Therapiemöglichkeiten und Chancen und Risiken der Therapie verstehen. Und irgendwann muss man dann auch mal wieder loslassen und sagen, jetzt haben wir es von allen Seiten beleuchtet, frag mich, löchere mich. Und dann muss der Patient auch sagen, jetzt vertraue ich dem, so wie wir es besprochen haben, wir gucken uns tief in die Augen. Und dann muss man sich vielleicht auch wieder ein Stück weit davon losreißen, weil sonst wird man nämlich verrückt. Man kann nämlich so lang suchen, wie man will. Ich glaube, es gibt 40.000 Einträge, oder 40 Millionen Einträge sogar, wenn ich nach Krebs suche. Und das wird problematisch, wenn man nicht aufhören kann, sage ich jetzt mal. Ja.
Vielleicht mal zum Klinikum Esslingen. Wir haben ja hier ein Cancer Center Esslingen, das du ja fachlich leitest. Was gibt's denn hier alles? Was wird denn hier alles behandelt?
Also wir behandeln ein sehr, sehr breites Spektrum an Krebserkrankungen. Man kann vielleicht mal vereinfacht sagen, es gibt ja sehr häufige Krebserkrankungen, das wissen die meisten, Darmkrebs, Brustkrebs, Lungenkrebs, Prostatakarzinome. Und es gibt sehr seltene Krebserkrankungen, wie zum Beispiel Sarkome oder, sage ich jetzt mal, ganz seltene neuroendokrine Tumore. Im Wesentlichen behandeln wir häufige Krebserkrankungen, weil man sie natürlich sehr viel sieht. Und damit kann man eigentlich sagen, sind wir hier vom Schwerpunkt gut aufgestellt für Lungenkrebserkrankungen, für hämatologische Erkrankungen, also Erkrankungen des Blutsystems, aber natürlich alles auch aus dem gastrointestinalen Bereich, Magen-Darm-Erkrankungen und selbstverständlich die gynäkologischen Tumorerkrankungen. Wir tun noch eine ganze Reihe von anderen Erkrankungen mitbehandeln, aber das sind schon im Wesentlichen die Schwerpunkte, mit denen wir jeden Tag konfrontiert sind.
Und dann, kann ich mir das jetzt vorstellen? Jetzt kommt ein Mensch, hat die Diagnose. Was läuft denn dann ab so im Hintergrund? Vielleicht kannst du da so einen ganz kleinen Einblick geben. Wie geht man da vor? Wer ist da alles beteiligt in dem Cancer Center dann?
Also es sind ganz viele fachlich sehr kompetente und engagierte Menschen beteiligt. Und man kann im Zusammenschau sagen, dass der Patient ein festes Netzwerk geboten bekommt, auf das er zurückgreifen kann. Warum ist das heute wichtiger mehr denn je? Es gibt eben, kein Mensch kann so eine Erkrankung alleine behandeln. Es sind heute immer fast an jeder Erkrankung manchmal 5, manchmal 10, manchmal auch 20 Ärzte an so einer Behandlung beteiligt. Jeder Teil und jeder Behandlungsschritt erfordert ein hohes Maß an Expertise, die niemand, sage ich mal, von Strahlentherapie bis Operation, bis Chemotherapie, bis psychologische Beratung, niemand kann das alles alleine leisten. Und diese wollen, sage ich mal, sinnvoll eingesetzt werden, diese Ressourcen. Und wir bieten eben ein feststehendes Netzwerk. Wir suchen uns die Experten raus, die wir für die Behandlung der Erkrankung brauchen. Die setzen sich zusammen in Konferenzen, besprechen das. Und wir garantieren dem Patienten, dass er in sehr kurzer Zeit eben, wenn das sein muss, auf diese Kette von Experten in der Kombination zurechtgreifen kann. gar nicht so einfach, weil die Liegezeiten in den Krankenhäusern sind kürzer geworden. Wenn so ein Netzwerk nicht da ist, dann haben Sie vielleicht jemanden, der gut die Diagnose stellt und das, sage ich mal, mit der Biopsie ganz toll kann. Dann wollen Sie aber beispielsweise ein Bild haben oder es muss noch eine zusätzliche Untersuchung, eine Blasenspiegelung laufen. Und wenn Sie dann einfach keinen Termin draußen kriegen, weil Sie es ambulant eben nicht schaffen, da rechtzeitig an den Termin ranzukommen, dann reißt die ganze Behandlungskette immer am schwächsten Glied, wie im richtigen Leben auch. Und wir garantieren eben oder stehen mit diesem Netzwerk dafür, dass wir eine schnelle, rasche und für den Patienten, dass er nicht mit der Logistik dieser Untersuchungen und dieser Dinge sich rumärgern muss, sondern dass er alles aus einem Guss kriegt.
Das ist sicher schon mal sehr wertvoll in der Zeit, wo man dann ja schon belastet ist, auch wahrscheinlich durch Chemotherapie, Nebenwirkungen oder auch Ängsten und Sorgen, dass man dann nicht noch organisatorisch belastet ist, ist sicher ein ganz großer Wert. Du hast gerade schon gesagt, die Liegezeiten werden kürzer, die stationären. Wie lang dauert denn so ein Zyklus von Behandlung? Kann man das so einfach sagen?
Kann man eigentlich nicht mehr unbedingt sagen. Früher war das natürlich mal so, ich sage mal klassischerweise, der Patient hat Beschwerden oder der Hausarzt weist den Patienten ins Krankenhaus ein. Und dann findet eine Abklärung, idealerweise gleich auch die Einleitung einer Therapie statt. Heute kann man sagen, es ist in ganz vielen Fällen nicht mehr so. Das liegt an vielen, sage ich mal, politischen und, sage ich mal, gesundheitsökonomischen Erwägungen. Auch ein Stück weit an, sage ich mal, kann man sagen, Ressourcenknappheit. Wir hatten früher mehr Betten, mehr Zeit zur Verfügung, Dinge zu tun. Heute ist weniger Zeit da und es gibt nicht mehr so viel Personal, dass man, sage ich mal, unendlich zur Verfügung hat, das zu machen. Deswegen müssen wir mit den Ressourcen gut haushalten. Das heißt, das führt meistens dazu, dass wir eine Anfrage kriegen durch einen Hausarzt, durch einen niedergelassenen Arzt. Und dann entscheiden wir schon im Vorfeld, setzen wir uns mit den Befunden auseinander. Wir überlegen dann, was brauchen wir. Und da wird der Patient schon mit einer gezielten Fragestellung einbestellt. Das heißt, es gibt einen kurzen Aufenthalt. Ein Aufklärungsgespräch, meistens findet es ambulant statt, dann ist der Patient 1-2 Tage da, kriegt seine Untersuchungen, Darmspiegelung, Magenspiegelung, vielleicht eine Biopsie und dann geht er oft am selben Abend schon wieder nach Hause und dann finden im Hintergrund ganz viele Dinge statt, zum Beispiel auch eine Tumorkonferenz und dann kommt er ambulant 2 Wochen später wieder und dann werden die Ergebnisse besprochen. Vielleicht hat er bis dahin schon einen Port implantiert bekommen, ambulant, oder hat schon einen Strahlentherapeuten gesehen. Also es ist ein sehr ineinander verflochtenes und teilweise auch komplexes Werk von Terminen und logistischen Dingen, die stattfinden. Man kann aber vielleicht so, um auf die Frage einzugehen, so roundabout sagen, so ein Abklärungsprozess für eine Krebserkrankung nimmt in der Regel so 1 bis 2, vielleicht auch mal 3 Wochen in Anspruch, wenn es ganz kompliziert ist. Und dann beginnt in der Regel die Behandlung. Und für ganz viele Krebserkrankungen, sage ich mal Pi mal Daumen, muss man damit rechnen, dass da ein Vierteljahr bis ein halbes Jahr für ganz viele Dinge so in Anspruch genommen wird, in unterschiedlicher Intensität und Reihung von Dingen. Und dann sollten Resultate, sage ich mal, da sein, hoffentlich positive für den Patienten. Bei manchen Patienten geht es auch länger. Ist dann auch mal so, dass wenn die Erkrankung nicht heilbar ist, dann ist man auch mehrere Jahre zusammen in der Behandlung. Aber wie gesagt, für viele Patienten ist es ja doch so, dass es einen Weg gibt, sich der Erkrankung ganz zu entledigen.
Hat sich das verändert über die Jahre, seit du in dem onkologischen Bereich tätig bist, was die Heilungschancen anbelangt oder die Möglichkeiten, die die Medizin oder die Medizin in der Zwischenzeit erarbeitet hat?
Unbedingt. Also ich würde sagen, wir sind da in der Onkologie, wo wir 1903 mit der Entwicklung des Automobils waren. Es hat sich unglaublich viel getan. Ich habe in den späten 90er Jahren, Anfang der 2000er, meine Tätigkeit begonnen. Da gab es, ich sag mal, so ein Kernset von zum Beispiel Chemotherapiesubstanzen. Das lag vielleicht so um die 20, 30 Substanzen oder so, wenn man so will, mit ein paar unterschiedlichen Ausprägungen. Dieses Feld ist geradezu explodiert. Allein was an Systemtherapien zur Verfügung steht, kann eine Person kaum noch alleine überschauen. Es sind wirklich Hunderte, Tausende zugelassene Substanzen, die heute zur Verfügung stehen. Manche sind besser, manche sind sensationell gut in ihrer Wirksamkeit, wie wir es früher gar nicht hatten. Vor allem dahingehend, dass sie gewisse Wachstumsmechanismen der Erkrankung direkt angreifen und eben weniger das mitbehandelte Gewebe des Menschen schädigen. Und genauso haben sich die Operationstechniken entwickelt, hin von offenen Operationstechniken zu endoskopischen Operationstechniken, minimalinvasiven Operationstechniken. Die Bestrahlungstechniken haben sich faszinierend verändert. Früher hat man praktisch mehr oder weniger in einem Bildausschnitt von einem Fenster bestrahlt. Alles, was in diesem Ausschnitt halt drin war, wurde mit bestrahlt und hatte auch dort auch Nebenwirkungen. Heute ist es eben so, dass die Bestrahlungstechniken so sind, dass praktisch nur noch ausschließlich das Tumorgewebe behandelt wird und drumherum fast gar kein gesundes Gewebe mehr geschädigt wird. Dementsprechend sehe ich heute überhaupt keine Strahlennebenwirkungen und Probleme mehr. Also die Möglichkeiten haben sich fantastisch verbessert. Es gibt viele, viele andere Techniken, außer die drei großen Chemo-OP-Dings, die ich gerade genannt hatte. Und wenn man die alle gut und intelligent miteinander kombiniert, dann sind da wirklich, liegen da jetzt schon Welten dazwischen von vor 20 Jahren zu heute. Und ja, die Heilungschancen haben sich dramatisch verbessert, muss man klar sagen.
Das ist ja schon mal sehr positiv. Wenn man jetzt in der Klinik ist und die Liegezeiten kurz sind, dann ist man ja auch schnell wieder zu Hause, aber vielleicht die ein oder andere Thema oder was einem dann im Kopf herumgeht oder auch die Beschwerden sind eher unter Umständen dann da. Bei uns am Klinikum gibt es Stella Care, ein Überleitungsteam sozusagen. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen was dazu erzählen, was die genau machen und was da der Nutzen davon ist.
Also da sprichst du jetzt eines von unseren vielen zusätzlichen Angeboten an, die wir auch mal neben der reinen schulmedizinischen Behandlungsmedizin mit anbieten. Stella Care ist ein Projekt, auf das wir sehr, sehr stolz sind. Es handelt sich im Speziellen darum um eine Brückenpflege. Diese Brückenpflege waren Projekte, die in den, sage ich mal, 80er, 90er Jahren in Baden-Württemberg vor allem vorangetrieben worden sind. Das gab es im Rest von Deutschland noch nicht so in dieser Intensität und sie waren insbesondere für die Begleitung von Patienten außerhalb des Krankenhauses tatsächlich in vielerlei Aspekten Vorreiter, Schmerztherapien zu Hause, auch eine seelische Begleitung, eine pflegerische Begleitung. Und die Brückenpflegen gibt es bis zum heutigen Tag in sehr unterschiedlichen Ausprägungen. Und wir haben dieses Projekt relativ spät hier am Klinikum, so vom Wechsel 2000 in den 10er, 11er Jahren hier ins Leben gerufen durch den onkologischen Schwerpunkt, den wir hier etabliert hatten und haben die, sage ich mal, ein Stück weit neu aufgesetzt, federführend von der Frau Beate Hensel und Frau Schrickel, die da intensiv sich eingebracht haben und wir gemeinsam mit den Ärzten ein neues Konzept erarbeitet haben. Und wir haben dieses Konzept für Esslingen so modifiziert und angepasst, dass wir praktisch, weil die Liegezeiten so kurz sind, die Patienten auch außerhalb der Klinik, viele Chemotherapien und Dinge finden außerhalb der Klinik statt, dass die Patienten außerhalb der Klinik ein Beratungsangebot haben. Das heißt, das sind Schwestern, die arbeiten auf Station und dieselben Schwestern können dann auch mit einem kleinen Auto nach Hause fahren und dann den Patienten zu Hause Hilfestellungen geben, Beratungsangebote geben, organisatorische Dinge klären und viele, viele Fragen, die um so eine Therapie rum entstehen, wenn man dann gerade raus ist und den Doktor nicht mehr sieht, was einem da so alles einfällt und was man an Problemen hat, auch mit dem Patienten dann gemeinsam zu Hause aufzuarbeiten. Und das Tolle ist, man braucht glücklicherweise, wir brauchen dafür nicht Einzelverordnungen, es werden nicht Einzelleistungen abgerechnet, sondern es ist eben so, dass wir relativ frei zu den Patienten hinfahren können. Wir müssen uns nicht an Zeiten, an Pflegezeiten, an Minuten setzen, sondern wir können uns die Zeit nehmen, die wir brauchen und können uns intensiv um die Patienten kümmern und das ist relativ unbürokratisch. Also eine ganz tolle Sache, die wir auch den Kostenträgern, den Krankenkassen verdanken, dass es weiter finanziert wird und wir hoffen, dass es auch lange für die Patienten erhalten bleibt.
Vielleicht noch so ein Thema, wenn wir gerade bei zu Hause sind. Wie siehst du denn die Rolle von Angehörigen in einer solchen Therapie und Begleitung?
Ja, man kann das gar nicht überschätzen. Ich sag mal, also es sind viele, viele Bausteine, die zu einer erfolgreichen Therapie beitragen. Ein Teil ist die Medizin, ein großer Teil ist der Patient natürlich selber. Und die Unterstützung, die er natürlich aus dem sozialen Umfeld erfährt, ist einfach extrem wichtig. Und Genauso schwierig wird es dann eben, wenn das gar nicht da ist. Es gibt ja gar nicht so wenige Patienten, die ja keine Angehörigen haben oder alleine mit so einer Erkrankung fertig werden müssen. Also es kann sich jeder glücklich schätzen, der ein gutes soziales Umfeld hat. Und wenn dieses soziale Umfeld den entsprechenden Support bietet, dann kommt man über all die Klippen, die man da umschiffen muss, viel, viel leichter rum, weil es bietet Ablenkung, es bietet einfach Liebe, Herzlichkeit und all die Dinge, die erforderlich sind und die schwachen Momente, die man in so einer Situation eben durchmacht, macht das eben einfach leichter, erträglicher und von der Seite ist das reine Dasein einfach das Wichtigste, was diese Leute oder was Angehörige machen können. Und klar, das hilft uns von der Behandlung. Es hilft an allen Seiten, wenn ein gutes Verhältnis auch mit den Angehörigen da ist, sowas gemeinsam durchzustehen.
Und gibt es irgendwas, was du sagen würdest, was der Patient, die Patientin auch selber beitragen kann zum Gelingen einer erfolgreichen Therapie hoffentlich?
Der Wunsch ist sehr, sehr groß, selber was zu tun, sage ich jetzt mal. Und da gibt es sehr, sehr unterschiedliche Dinge. Ich sage immer, die wichtigen Dinge aus ärztlicher Sicht, die sind eigentlich zu einfach, um wahr zu sein. Also klar, man muss natürlich gucken, wie man das Körperliche hinbekommt. Da hat jeder unterschiedliche Stärken und Schwächen, je nach Alter und Gebrechen, was sozusagen mit der Sache verbunden ist. Aber wir brauchen natürlich möglichst, der Körper ist belastet durch die Therapien, kein Thema. Insofern sollte man dafür sorgen, dass man von der körperlichen Seite her nicht sich zusätzlich schädigt. Das klingt so einfach, ist aber in vielen Fällen gar nicht, weil es gibt eben doch eingeschlagene Lebenswege und Gewohnheiten, die nicht immer sozusagen mit der Therapie positiv gemeinsam sind.
So wie Rauchen zum Beispiel.
Ja, nennen wir es dabei, ja natürlich. Oder sage ich mal auch Essgewohnheiten und all das. Und natürlich sind gewisse Dinge, die der Patient dann von der Ernährung, vom Rauchen aufhören, all solche Dinge, Alkohol reduzieren, das sind Dinge, die tun den Behandlungserfolg positiv beeinflussen. Er kann natürlich von der körperlichen Betätigungsseite einiges tun. Es gibt wissenschaftliche Studien, das ist heute völlig, völlig unstrittig, die zeigen, dass eben sportliche Betätigung während einer Therapie, nach einer Therapie, die Rekonvaleszenz viel, viel stärker verkürzen, als man das früher dachte und auch eine sehr, sehr positive Auswirkung auf die Psyche haben. Und natürlich, ja, eine positive Lebenseinstellung, Ablenkung, die Dinge zu tun, die einem Spaß machen und, sage ich mal, sich vielleicht so schwer, wie das klingt, nicht fallen lassen in die all die Abgründe, die sich da so auftun bei so einer Erkrankung, sondern nach vorne zu gucken, sagen, wir gucken gemeinsam nach vorne, gehen über den Berg drüber und drehen uns nicht nach hinten um. Wir wissen alle nicht so genau, wie das Ganze wirklich nachher klappen wird. Gefährlich, Gefahren gibt es immer. Aber ich sag mal, das macht es allen Beteiligten natürlich leicht, wenn man sagt, okay, ich gehöre zu denjenigen, die das schaffen werden. Und ich gucke das ganze Ding nicht immer aus der Perspektive an. Ich werde es ja eh nicht schaffen, sage ich jetzt mal. Und das bringt schon sehr, sehr viel, wenn man da sich das Leben ein Stück weit damit auch leichter macht. Ja, das kann ein Patient alles tun.
Und gibt es Menschen, die, wenn sie bei dir sitzen, dann sagen, Mensch, warum ich? Warum trifft mich das jetzt? Und gibt es da eine Antwort? Gibt es da was?
Ja, also die Frage ist natürlich ein Klassiker. Die ehrliche Sache ist tatsächlich, die werde ich auch oft gefragt, es gibt nicht die eine Antwort und man muss, ich hole dann immer ein bisschen aus und die Antwort ist, ja, wenn man ganz ehrlich ist, in der Regel die für 95% aller Patienten oder sogar noch mehr, 99% aller Patienten, ist die ehrliche Antwort, dass es ein unglücklicher Zufall ist. Das ist Pech, schlicht und ergreifend. Bei den allermeisten Patienten hat es nichts mit einem schlechten Lebenswandel oder auch nicht mehr unbedingt heute in der heutigen Zeit mit einer Exposition, mit Arbeitsprozessen oder Chemikalien oder sowas zu tun, sondern es ist eben so, dass die Reproduktion der Körperzellen einem Alterungsprozess unterliegt und die Reparaturprozesse, die jeden Tag stattfinden, nicht mehr so korrekt ausgeführt werden, wie sie das im jugendlichen Alter werden. Und dazu kommt es eben im Lauf des Lebens zu Fehlern in der Zellteilung und diese Fehler, die können sich fortpflanzen. In den meisten Fällen werden es beseitigt. Und wenn eben diese Fehlerkorrektur oft nicht mehr richtig funktioniert, Dann kommt es eben zur Entstehung dieser Erkrankung und diese Zellen entziehen sich dann der restlichen körperlichen Kontrolle. Und dann ist man in dieser Situation. Aber das hat nicht unbedingt was mit schlechtem Lebenswandel oder sonstigen Dingen zu tun. Dann gibt es natürlich noch ein paar seltene. Da gibt es familiäre Erkrankungen. Das ist aber wirklich eine sehr, sehr kleine Gruppe von Erkrankungen. Und bei manchen Sachen kann man natürlich durch Lebenswandel und sonst was, sage ich mal, schon die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass man solche Erkrankungen gibt. Aber es ist halt nie eine Voraussage für den Einzelfall möglich. Und ja, es gibt auch diejenigen, die Übergewicht haben, trinken und rauchen und sie kriegen so eine Erkrankung nicht. Ne? Also das ist immer die Ungerechtigkeit, mit der man dann hadert, wenn man einen gesunden Lebenswandel hatte. Man kann es aber eben den Leuten nicht auf die Einzelperson zu sagen. Man kann das immer statistisch sagen, wie Risiken steigen. Aber trotzdem kann ein gesund lebender Mensch Pech haben und den kann es erwischen. Und es kann ein ungesund lebender Mensch das Glück haben, die Erkrankung nicht zu bekommen. Mhm. So ist das Leben.
Vielleicht so zum Abschluss, Diagnose Krebs. Was würdest du dann darauf antworten sozusagen? Verzweifeln, nicht verzweifeln? Wie ich höre, gibt es ja wirklich viele Fortschritte. Und was man so hört, gibt es ja noch ganz viel Forschung natürlich auch. Also es geht noch weiter in den Behandlungsmöglichkeiten. Wie würdest du das beantworten?
Ja, das ist eine sehr pauschale Frage, die man so über alle Krebserkrankungen gar nicht so richtig mit einer Standardantwort beantworten kann. Ich glaube, Wissen ist gut, sich mit der Sache auseinandersetzen, sich gut beraten lassen, ein gutes Umfeld. Somit ganz klar, nee, erstmal nicht verzweifeln, denn die Wahrscheinlichkeit ist einfach sehr, sehr hoch, dass es für die Erkrankung, die man dann hat, doch eben eine gute Therapie gibt. In vielen Fällen, wahrscheinlich ist es heute deutlich mehr als 50-50, ist eine Heilung eine absolut realistische Perspektive. Klar, es gibt die Fälle, wo eine Heilung dann nicht mehr möglich ist. Auch da ist es eben so, dass viele Krebserkrankungen heute chronifiziert werden können mit Medikamenten. Und es gibt auch Patienten, die leben ein relativ normales Leben. Über 10, 15 Jahre mit so einer Erkrankung, mit Medikamenten, klar, will man nicht unbedingt haben. Aber was bei uns eben in der Onkologie doch eben sehr häufig der Fall ist, dass selbst wenn man die Erkrankung nicht mehr heilen kann, die Leidenszeiten, wo man seine Autonomie verliert, oft gar nicht so lang sind. Also ich habe ganz viele Patienten, selbst wenn sie an der Erkrankung, sage ich mal, nach 15 Jahren oder so versterben, dann haben die eigentlich bis zum Schluss ihr normales Leben, fahren oft noch Auto, wohnen in ihrem eigenen Umfeld und die Zeit, wo es dann schlechter wird, die ist oft ganz kurz. Also von der Seite sind die Krebserkrankungen manchmal gar nicht so schlimm wie manch neurologische Erkrankungen oder wie, ja, sage ich jetzt mal, wie zum Beispiel eine Querschnittslähmung nach einem Autounfall. Bei uns haben die Patienten eigentlich, viele, viele Patienten haben bis zum Schluss eigentlich ein selbstbestimmtes Leben und von der Seite her, um Gottes Willen, nicht verzweifeln. Wahrscheinlich wird es ein gutes Therapieangebot geben und wenn das richtige Team steht, dann gelingt das in der Regel auch.
Super. Ganz, ganz herzlichen Dank, lieber Sven, und Ihnen alles Gute.
Danke, Anja. Auf Wiederhören.
Das war Deine Gesundheit, der Podcast aus dem Klinikum Esslingen. Neue Folgen gibt's überall, wo es Podcasts gibt.